2. Mose, Kapitel 17, Verse 8 bis 13. Vielleicht kannst du das raussuchen, weil ich das ganz gut finde, wenn das da steht. Ich lese schon mal vor. Es geht um den Kampf gegen Amalek, ein Feind Israels. Und es kam Amalek und stritt wieder Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Joshua: Erwähle uns Männer und ziehe aus, streite wieder Amalek. Morgen will ich auf dem Gipfel des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Joshua tat, wie Mose ihm gesagt hatte, um wieder Amalek zu streiten. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, so hatte Israel die Oberhand. Wenn er seine Hand ruhen ließ, so hatte Amalek die Oberhand. Und die Hände Moses wurden schwer. Da nahmen sie einen Stein und legten denselben unter ihn. Und er setzte sich darauf, und Aaron und Hur unterstützten seine Hände. Hier einer und dort einer. Und so waren seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Joshua streckte Amalek und sein Volk nieder mit der Schärfe des Schwertes. Eine sehr kuriose Geschichte. Der Feind steht vor der Tür, der Kampf gelingt gegen den Feind, solange Mose die Arme hochhebt. Wir erfahren im Vorfeld nichts darüber, welche Anweisungen Gott Mose gegeben hatte und auch nicht, ob er ihm überhaupt irgendwelche Anweisungen gegeben hatte. Und von Händen hochheben stand vorher gar nichts da. Mose selbst sagte: Morgen will ich auf dem Gipfel des Hügels stehen mit dem Stabe Gottes in meiner Hand. Wenn man die Kapitel vorher liest, sieht man oft, dass die Anweisungen Gottes ganz genau sind. So und so wird das passieren und du machst dieses und du machst jenes und wenn du dich genau dran hältst, wird das und das dabei rauskommen. Vielleicht war das auch nur am Anfang so, weil Mose noch jung war im Glauben, sich nicht auskannte und er brauchte die genauen Anweisungen. Wie junge Christen, die gerne jeden Schritt, den sie gehen, vorher bestätigt haben wollen durch eine klare Ansage von Gott: Du musst das tun, du musst jenes tun. Und wenn man älter wird, merkt man, man hat schon einiges gelernt von dem Willen Gottes und man muss einfach losgehen im Vertrauen darauf, dass Gott mich einfach trägt. Wir wissen nichts Genaues, aber ich versuche mir ja immer, so eine Situation auszumalen und vorzustellen, wie es gewesen sein könnte, was alles nicht drin steht. Und es ist eine Möglichkeit von vielen. Also ich stelle es mir vor. Mose steht mit seinem Stab auf dem Berg und sieht dem Kampf zu, neben ihm Aaron und Hur. Der Kampf ist hart und Mose kommt der Gedanke: Vielleicht hätte ich doch vorher Gott fragen sollen. Er hebt seine Arme hoch und ruft zu Gott, fleht und bittet um Gottes Unterstützung und erinnert ihn daran, an seine Zusagen und Verheißungen und du wirst uns doch jetzt nicht im Stiche lassen. Das macht er eine Zeit lang sehr intensiv, wie wir ihn kennen. Er ist erschöpft, braucht mal kurz eine Pause, senkt seine Arme wieder. Er schaut wieder hin und sieht, es schaut schon viel besser aus, aber nach kurzer Zeit wendet sich das Blatt wieder. Mose bekommt einen Schreck und hebt wieder seine Hände zu Gott und betet weiter. Da er aber ein intensiver Beter ist, ist er nach einiger Zeit wieder erschöpft und lässt seine Arme sinken. Das geht einige Zeit hin und her, bis dann Aaron und Hur, die ja die ganze Zeit ununterbrochen zuschauen bei dem Kampf, stutzig werden. Aaron sagt zu Hur: Ist dir auch schon aufgefallen, dass wir immer dann siegen, wenn Mose seine Arme erhoben hat? Und wenn er sie senkt, gewinnt der Feind? Hur bestätigt das und sagt: Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Und sie hacken gleich einen Plan aus, wie sie den Sieg garantieren können. Sie lassen Mose sich hinsetzen, damit er ganz bequem, dass sie ganz bequem jeder einen Arm festhalten kann. Und in dieser Position verharren sie, bis der Sieg errungen ist. Mose sitzt da mit erhobenen Händen und ist schon darauf konditioniert, in dieser Position auch weiter zu beten und betet die ganze Zeit zu Gott. Also kann es sein, dass letztendlich ausschlaggebend war, dass Mose gebetet hatte. Und das Erheben der Arme war nur ein äußeres Zeichen seiner inneren Haltung. Wichtig jedoch ist, dass er die Unterstützung brauchte durch Aaron und Hur. Ohne die beiden hätte er es nicht geschafft. Das war nur eine Möglichkeit und da habe ich sehr viel hinzu erfunden und eigentlich muss man den Text nochmal lesen, um zu sehen, was wirklich da ist. Also wenn ich mir das ausschmücke, dann wird mir oft klar, was alles nicht drin steht. Und deswegen ist es ganz gut, wieder den originalen Text zu lesen. Deswegen wollte ich, dass der auch hier ist. Also dann seht ihr, wie wenig eigentlich drin steht und man kann sich sehr vieles dazu ausdenken. Für mich ist diese kuriose Geschichte ein Bild für Anbetung und Lobpreis Gottes, wo wir die Arme zu ihm ausstrecken, ihn erheben und ihm die Ehre geben. Und es ist gut, dies in der Gemeinschaft zu tun, weil wir uns gegenseitig dazu ermutigen können, weiterzumachen und weiterzudanken. Der eine dankt für etwas und ich komme drauf, stimmt, mir geht's genauso. Ist mir gar nicht bewusst geworden und ich danke auch dafür. Und allein diese Entscheidung, das zu tun, verändert etwas in meinem Leben. Wir wissen ja spätestens, seitdem wir den Epheserbrief durchgenommen haben, dazu zitiere ich Kapitel 6, Vers 12, denn unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder die Fürstentümer, wieder die Gewalten, wieder die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Wenn wir Gott erheben, passiert etwas in der unsichtbaren Welt. Und das alleine durch meine Entscheidung, Gott die Ehre zu geben und nicht dem Feind die Ehre zu geben, indem ich weiter lamentiere und jammere über die Entwicklungen dieser Welt, unangenehme Situationen oder Menschen, denen ich begegnet bin. Gott kann die Welt zwar auch ohne uns verändern, aber er möchte es mit uns tun. Er fordert uns auf, zu bitten, zu flehen, zu danken und ihn anzubeten. Ihm unseren Dank zu bringen in jeder Situation, auch wenn es eine Situation ist, für die ich selbst nicht dankbar bin, kann ich für das danken, wo er mich schon gerettet hat, mir schon zur Seite gestanden hat und was er schon alles für mich getan hat. Und das verändert meine ganze Haltung und meine Blickrichtung. Und bei unserer Haltung fängt es an, das Reich Gottes. Der Friede, den Jesus der Welt bringt, kommt nicht von außen, sondern von innen. Egal, auch wenn der Feind vor der Tür steht, verliere ich mich nicht erstmal in Angst und Zweifeln. Verlieren heißt, dass ich nicht darin verharre, denn es ist verständlich, in schwierigen Situationen Angst zu haben und Zweifel. Das ist völlig normal, aber ich verharre nicht darin, ich entscheide mich, Gott die Ehre zu erweisen, die ihm gebührt. Und damit lenke ich meinen Blick auf ihn und auf seine Möglichkeiten, nicht auf meine Ohnmacht. Ich bin nicht mehr gefangen in meinen menschlichen Vorstellungen. Ich erkenne, dass bei Gott alle Macht ist. Und ich vertraue ihm, bevor er eingreift, weil ich weiß, dass er mich liebt und schon alles dafür gegeben hat, um mich zu retten und mit mir Gemeinschaft haben möchte. Warum sollte er mich in der Not alleine lassen? Es gibt noch eine wunderbare Stelle aus dem Alten Testament, die zeigt, dass der Lobpreis am Anfang steht als Ausdruck des Vertrauens auf Gottes Zusage. Also der Text kann jetzt weg. Ich lese das vor, weil das ganz kurz ist. Der Text steht in 2. Chronike 20. Der Lobpreis geht dem Sieg voraus. Die Situation ist, dass Juda von einem übermächtigen Heer bedroht ist. Mehrere Völker haben sich zusammengeschlossen, um Juda den Garaus zu machen. Der König Josaphat ruft das Volk zum Gebet und Fasten auf. Und Gott gibt eine Antwort durch den Propheten Jahasiel in 2. Chronike 20, Vers 21. Ihr werdet in diesem Kampf nicht kämpfen müssen. Tretet nur hin und seht die Rettung des Herrn. Am nächsten Morgen geschieht etwas Ungewöhnliches. Josaphat stellt Sänger vor das Heer, die Gott loben. Preist den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Erst dann greift Gott ein. Das lesen wir in Vers 22. Und zur Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang begannen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seire. Das ist wohl die deutlichste Stelle, an der der Lobpreis dem Sieg unmittelbar vorausgeht. Der Lobpreis findet statt, weil Gott eine Zusage gemacht hat, eine feste Verheißung, dass er eingreifen wird. Und weil Josaphat darauf vertraut und gewiss ist, dass Gott sein Wort hält. Der Lobpreis zeigt das Vertrauen und ist eine Haltung Gott gegenüber. Auch wir haben jede Menge an Verheißungen von Gott bekommen. Die stehen in seinem Wort und auf die können wir uns immer wieder stützen, weil sein Wort in alle Ewigkeit besteht und wir wissen, dass er treu ist und sein Wort hält. Aber um Missverständnissen vorzubeugen, diese Stelle darf nicht dazu benutzt werden, dass Lobpreis eingesetzt wird, um Gott dazu zu zwingen, einzugreifen. Es ist kein Mittel, um Gott zu manipulieren. Wenn Lobpreis zu einer Methode wird, nach dem Motto, wenn wir nur lange genug oder intensiv genug loben, muss Gott eingreifen, dann verschiebt sich der Mittelpunkt. Nicht mehr Gott steht im Zentrum, sondern der erhoffte Erfolg. Um es noch einmal auf den Punkt zu bringen, es ist ein magischer Gedanke, ich lobe Gott, damit er den Sieg gibt. Der biblische Gedanke dagegen heißt, ich lobe Gott, weil er vertrauenswürdig ist, unabhängig davon, wie der Ausgang aussieht. Bevor ich zum neutestamentlichen Text komme, wollen wir Gott weiter loben und das jetzt praktizieren, ihm die Ehre zu geben. Ich lese aus dem Neuen Testament, Hebräerbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat, er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Ich möchte die für mich zentralen Aussagen zusammenfassen und die Bedeutung, was es für mich bedeutet, herausstellen und weiß, dass das auch nur stückweise ist und nur ein Teil von dem, was wirklich alles in diesem Text steht und was das für eine Bedeutung ist, die wir gar nicht ganz erfassen können. Jesus ist Gottes Wort an uns. Für mich bedeutet das, dass er mir persönlich sein Wort auslegt. Ich kann mit ihm zusammen Bibel lesen und ihm Fragen stellen. Er spricht mit mir, er antwortet mir. Es liegt in seinem Interesse, dass ich es verstehe. Alle Dinge gehören ihm. Er ist der rechtmäßige Erbe. Ich kann mich mit allem an ihn wenden, weil alles gehört ihm ja. Ihm ist nichts zu groß und alles, was ich brauche, ist schon in seiner Hand. Er ist der Schöpfer. Er hat auch mich gemacht. Er kennt mich durch und durch und versteht sehr wohl, wie es mir geht, besser als ich selbst. Und wenn ich nicht verstehe, warum habe ich das schon wieder gesagt oder warum habe ich das getan, dann kann ich ihn fragen und er gibt mir Antwort. Er deckt es auf, wo vielleicht noch irgendetwas verborgen ist aus meiner Vergangenheit, was mich hält und tun lässt und sagen lässt, Dinge, die ich nicht tun möchte und nicht sagen möchte. Er strahlt Gottes Herrlichkeit aus. Er hat auch mich gekrönt mit Herrlichkeit. Das ist das, so sieht er mich in Herrlichkeit und nicht als der arme Sünder, wie ich mich manchmal sehe. Das Wesen des Vaters hat sich auf ihn abgedrückt. Und auch er drückt sein Wesen auf mich ab, wenn ich ihm begegne und ihn anschaue und ihn anbete. Er hat mich gereinigt von allen Sünden. Deswegen bin ich heilig. Er sitzt auf dem Thron zur Rechten seines Vaters. Er regiert jetzt in mir und nicht ich selbst. Vor langer Zeit hat mal jemand gesagt, ein Christ, die Menschen sollen doch sehen, dass wir ganz normale Menschen sind, wie sie auch. Deshalb ist es wichtig, doch Gemeinschaft mit Leuten zu haben, die nicht an Jesus glauben. Ich habe mich damals schon gefragt, ist das so? Gibt es keinen Unterschied? Sind wir nicht anders? Zeigt sich das nicht im Verhalten? Durch das, was Jesus für uns getan hat, hat er schon unser Leben verändert. Wir sind nicht mehr die gleichen Menschen. Wir sind eine neue Schöpfung. Das, was wir sind, sind wir durch Jesus Christus. Manchmal haben wir uns schon daran gewöhnt. Und das ist der Punkt, den ich mir auch immer wieder ins Bewusstsein bringen möchte. Was ist jetzt wirklich anders? Und wo ich die Veränderung sehe, wo Jesus schon gewirkt hat, da kann ich dankbar sein. Und ich weiß, es ist sein Verdienst. Und das lässt natürlich auch die Frage offen, was möchte ich noch gerne, dass es anders wird? Wo brauche ich Veränderung? Wo bin ich noch festgehalten und gebunden vom alten Menschen? Was macht den Unterschied? Wenn mir jemand erzählt von seinen gesundheitlichen Problemen, gebe ich dann meine unqualifizierten ärztlichen Ratschläge weiter oder erzähle ich von x verschiedenen anderen Leuten, die das gleiche Problem hatten oder von mir, als ich damals. Oder möchte ich einfach anbieten, zu beten. Wenn ich einem Menschen begegne in der Fußgängerzone, der sich unangenehm und auffällig verhält, möchte ich ein Mensch sein, der diesen Menschen aus dem Weg geht, ihn gleich verurteilt, negativ über ihn redet. Oder möchte ich ein Mensch sein, dem bewusst ist, dass dieser Mensch, der gerade öffentlichen Anstoß erregt, ein verlorener Mensch ist, der dringend das Evangelium Christi braucht und bete für ihn und lass mir von Jesus sagen, ob ich jetzt in diesem Augenblick vielleicht die Person sein könnte, die vielleicht auf diesen Menschen zugehen sollte. Aber es müssen ja nicht immer nur unangenehme Menschen sein, denen man so begegnet. Auch die scheinbar normalen Menschen, die alles haben, was sie brauchen, sind verlorene Menschen ohne Jesus. Als ich mit Lydia in Lindau in der Fußgängerzone war, stand da eine Frau, die hatte ein Schild um, da stand drauf, Eclairs zu vergeben. Und ich frage Lydia, was sind Eclairs? Weil ich mit meiner Ungebildetheit wusste natürlich nicht, was es ist. Und sie erklärt mir, das sind so leckere Süßigkeiten, gebackene. Und ich rätsel ja, was heißt das zu vergeben? Also nicht zu verkaufen, aber auch nicht zu verschenken. Und Lydia sagt, na, wer nicht fragt, bleibt dumm. Und geht auf die Frau zu und fragt sie, was das denn bedeutet. Und sie sagte, ja, sie hatte einfach diese Gebäck, in der Früh halt das gebacken alles und sie möchte das weitergeben für als Gegenwert kein Geld haben, sondern ein ideelles Geschenk dafür haben. Und Lydia natürlich hat gesagt, okay, ich kann für dich beten, wenn du möchtest. Und dann hat sie für sie gebetet und die Frau war total berührt und dann hat Lydia noch weiter geredet und sagt, ja, wenn du Jesus kennenlernen möchtest und dann lies die Bibel, fang mit dem Johannesevangelium an oder such Gemeinschaft und so weiter. Ja, und das war eine tolle Begegnung für diese Frau, die war richtig ergriffen davon, ja. Menschen freuen sich oft über Gebet. Und wir lassen uns durch unsere Gedanken davon abhalten, wenn wir denken, oh, das wollen die Leute vielleicht nicht oder sie finden es komisch, wenn wir das anbieten. Man kann natürlich sehr unangenehme Erfahrungen damit machen, aber Jesus sagt dazu, schüttelt den Staub von den Füßen. Das heißt, denk nicht weiter drüber nach, geh einfach weiter, geh weiter mit Jesus und verkünde das Evangelium. Und statt sich immer auf diesen eine negative Erfahrung zu berufen und sie als Paradebeispiel oder Ausrede zu verwenden, es nicht mehr zu tun, weil die Leute wollen das ja nicht. Weil das ist eine Lüge. Es gibt welche, die wollen es nicht. Aber viele, die wollen es doch und brauchen, tun es alle. Man könnte jede Menge von Beispielen noch erzählen, wie wir reagieren auf ärgerliche Dinge. Wenn wir vergessen haben zu fragen, wie Jesus in der Situation reagieren würde. Aber ich dachte mir, wir nehmen uns einfach eine kurze Zeit der Stille und können darüber nachdenken, was ist jetzt wirklich anders, weil ich Jesus in mir habe? Was hat sich schon verändert? Und wo wünsche ich mir noch Veränderung? Wo merke ich, oh, ja, irgendwas stimmt da noch nicht. Wir können Jesus selbst fragen, er zeigt, was als nächstes dran ist, weil er sagt uns nicht alles auf einmal, das würde uns erschlagen, sondern das, was jetzt gerade möglich ist, was ansteht. Und falls jemand das aufschreiben möchte, ich habe wieder Zettel und Stifte für sich einfach. So, um das sich klar zu machen. Was will ich anders haben? Wenn ich das aufschreibe, dann vergesse ich das nicht so schnell und kann weiter in der stillen Zeit dran arbeiten. Ja, also, wie gesagt, jeder darf für sich nachdenken. Und danach können wir noch zusammen beten, es Gott sagen, laut oder leise, wie ihr möchtet, und singen noch zwei Lieder vor dem Abendmahl, ja.